Ja, willkommen zum BTC Echo Crypto Recap mit mir, Johannes, wo wir die wichtigsten und spannendsten News der Woche auswerten und einen Blick dahinter werfen. Ich bin heute einen Tag früher dran, aber das macht nichts. Viel spannender als gestern dürfte es diese Woche wohl nicht mehr werden. Und damit gleich mal die Frage an euch: Wie fühlt ihr euch heute vielleicht so? Ja, richtig. So geht's mir auf jeden Fall gerade, wenn ich auf die Kurse blicke. Und ich würde sagen, wir fragen uns gleich mal, welche Themen wir uns damit angucken. Und Matt Haugen, der beantwortet das eigentlich schon für uns. Die SEC, dann natürlich nochmal die Treasury und das Weiße Haus. Das sind die bestimmten Themen der Woche, eigentlich der letzten 24 Stunden, aber die haben alles vereinnahmt. Und ich würde sagen, deswegen starten wir gleich einmal rein. Zunächst aber erstmal hiermit. Bitcoin hat diese Woche bzw. in den letzten 24 Stunden die meisten Short Liquidations seit mindestens Oktober 2020 gesehen. Je nach Daten vielleicht sogar die größte in seiner Geschichte. Nochmal kurz als Zwischenfrage, falls ihr mich nicht versteht oder nicht hören könnt, bitte einmal kurz in den Chat. Ansonsten geht davon aus, dass alles technisch soweit läuft. Also ja, ein mega Liquidierungsevent gestern. Wir gucken nochmal auf die Daten von CoinGlass. Hier sehen wir nochmal in den letzten 24 Stunden 3,3 Milliarden an Short, beziehungsweise erstmal nur generell an Positionen racked, aber 3,1 Milliarden an Shorts sind es vornehmlich in Bitcoin und Ethereum, also ziemlich krass. Ich glaube, hier nochmal die 24 Stunden und sich 1,1 Milliarden allein schon bei Ethereum. Es ist einer der größten solcher Events in der Geschichte von Krypto. Laut Look-on-Chain war es sogar zwischendurch größer. 174.000 Trader wurden angeblich liquidiert und es war das achtgrößte Event in der Geschichte. Vielleicht ist es mittlerweile größer. Thumbs up auf jeden Fall für den Soundcheck. Vielen Dank an der Stelle. Ja, wie kam es dazu? Erstmal grundlegend die Frage. Im Invest haben wir das ja am Montag bzw. am Dienstag besprochen. Wir hatten extrem niedrige Volatilität, einen krassen Anstieg des Open Interest und auch am Optionsmarkt, das hat ja Stefan gesagt, wurde oder war das Setup für Buy Pressure auf jeden Fall gegeben. Schaut da gerne mal rein in den Podcast, da erklärt er das nochmal im Detail. Ich lese es auch erstmal so, dass es jetzt eine Mischung ist aus bearischen Options und Futures Positioning, das dann aber doch anfällig für einen positiven Katalysator war. Ja, wir hatten einen starken Short-Bias am Markt und gerade ist ja auch Sommerloch, das heißt extrem geringe Liquidität. Alle warteten auf ein Low in Q4 und viele Bären und auch strukturelle Short-Seller sind hier eindeutig auf den falschen Fuß erwischt worden, denn wir hatten einen Katalysator beziehungsweise gleich mehrere gestern. Das hat natürlich auch Implikationen für die Nachhaltigkeit des Trades, den wir gerade sehen. Also viele nennen es halt auch einen Short-Squeeze. Ohne Follow-Through bleibt es meistens halt auch das. Also folgt die Spot-Nachfrage in den nächsten Tagen, ist die große Frage. Jetzt ist Bitcoin ja schon deutlich über 70.000. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir kommen noch mal gleich zu den Details in der Nachrichtenlage.
Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Endlich mal in die nördliche Richtung, so ein Event. Danke für den Stream. Ja, gerne. Ich freue mich halt auch. An solchen Tagen macht es definitiv mehr Spaß, einen Podcast bzw. Livestream zu machen, als an Tagen, wo nichts los ist. Genau, nochmal kurz zurück auf den Chart, den ich gerade gezeigt habe. Bitcoin ringt natürlich mit den wichtigen Marken. Stefan sagt ja auch immer gerne, Tagesschlusskurs ist entscheidend. Das heißt, nur weil wir jetzt über 71.000 oder 70.000 sind, heißt es noch lange nicht, dass es dann halt auch sich weiter verfestigt. 68,5K war die Short-Term-Holder-Kostbasis. Die haben wir erstmal rausgenommen, sowie das 21-Week-Moving-Average und auch 200-Day-Moving-Average. Und bei 75.000 wartet dann der True-Market-Mean auf uns. Also das sind erstmal so die On-Chain-Level, die dahingehend wichtig sind. Genau. Zwei Entwicklungen stehen natürlich im Vordergrund. Dieser Mann hier, Scott Bessent, spielt dabei eine Rolle. Ich glaube, Krypto-Insider wissen, was gemeint ist in diesem Satz. Wenn nicht, dann schaut gerne mal in die Geschichte 2022, das Stichwort da. Wir haben das Krypto-Treffen im Weißen Haus und eine Ankündigung der Treasury Secretary bzw. der US Treasury, das Finanzministerium, die Krypto hier gerade auf die, ja, Achterbahnfahrt Richtung Norden schicken. Also die Krypto-Community, die wird sich noch nicht so ganz einig, welche dieser beiden Nachrichten wirklich zu dem Pump geführt hat. Sehr wahrscheinlich beide zusammen. Ich würde sagen, Bitcoin reagiert stärker auf die Ankündigungen, die wir hier sehen, während große Altcoins, Ethereum, Solana und Co. eher auf die Aussagen von Trump und die SEC reagieren. packen wir oder entpacken wir natürlich alles gleich. Wir wollen uns erstmal hier auf diese Nachricht fokussieren, die wohl größte Implikationen hat für den Gesamtmarkt. Vergleichbar ist das Ganze meiner Meinung nach auch mit der Intervention der Trump-Regierung nach dem Liberation Day in 2025, die wir gesehen haben. Hier vielleicht nochmal ein bisschen Hintergrund. Das US-Finanzministerium gab überraschend bekannt, dass Ausmaß seiner Rückkäufe von langfristigen US-Staatsanleihen, also genauer ältere Schuldtiteln mit 10, 20 und 30-jähriger Laufzeit zu verdoppeln. Von 2 Milliarden auf 4 Milliarden Dollar. Man möchte, so heißt es erstmal, die Liquidität verbessern. Das ist natürlich auch ein bisschen political speak, wie wir alle wissen. Hintergrund ist natürlich der starke Anstieg der Renditen bei 10- und 30-jährigen Staatsanleihen. Also der höchste Wert seit 2007 wurde hier registriert. Das heißt, eine Intervention war, wenn man so will, überfällig. Und das ist halt einfach auch ein Signal dafür, dass Käufer von Treasuries aufgrund von hoher Inflation oder Inflationserwartungen und natürlich auch hoher Staatsschulden mehr Rendite verlangen. Mit der Maßnahme könnte das Treasury Department versuchen, die Renditen dann runterzudrücken. Das ist erstmal so die Theorie. Kommt natürlich halt auch kurz nach der Intervention beim Yen, den wir auch seitens des US-Finanzministeriums gesehen haben. Das haben Stefan und ich auch in einem Invest vor 2-3 Wochen auseinandergenommen. Schaut da auch gerne mal rein, wenn ihr dazu die Hintergründe haben wollt. Wichtig dabei zu sagen ist, das Ganze beginnt erst am 9. September und soll bis zum 4. November laufen. Das heißt, wir traden hier aktuell noch die Erwartungen. Der unmittelbare Effekt, der bleibt erstmal abzuwarten. Das ist natürlich halt auch ein Streitpunkt unter Armchair-Makro-Experten geworden, was genau das Ganze jetzt hier eigentlich ist. Und das wollen wir uns halt auch mal genauer anschauen. Hier nochmal von Peter Schiff die Meinung. Natürlich Ganze auch in dem Gold, in der Gold-Community irgendwie irrelevant, aber vor allem natürlich Gold und Bitcoin, Hard Assets, die eben als Hedge gegen monetäre Entwertung gesehen werden, die sind stark angestiegen nach dieser Ankündigung des Treasuries. Das legt natürlich nahe, dass es hier ein neues Liquiditätsregime gibt oder ausgerufen wurde, die zu einer weiteren Geldentwertung und natürlich steigenden Schulden führt. Außerdem vermuten einige, dass es erste Risse im System gibt, also dass der Bondmarkt hier unter Stress steht und dass die Treasury darauf reagieren musste. Alle fragen sich jetzt natürlich, ist das Quantitative Easing durch die Hintertür, also jene Geldpolitikmaßnahme, die Bitcoin und Co. nach Corona zum Mond schickte, oder sogar eine Erweiterung dessen, Yield Curve Control, also das, was wir basically in den letzten Jahrzehnten in Japan beobachtet haben. Beides hat natürlich eine enorm stimulative Wirkung auf Märkte und die Wirtschaft führt aber auch, das wissen wir, zu hoher Inflation. Sehr interessanter Take hier von London Crypto Club. Die wahrscheinlichste Antwort ist einfach same but different. Also es ist eine finanzielle Intervention des Staates auf gewisse Weise, auf die Bitcoin und Gold extrem sensibel reagieren, auch historisch betrachtet. Tauchen wir einmal kurz tiefer in die Makrosphäre ein. Sehr interessanter Artikel dazu von Andreas Zenolagen, der Analyst bei Real Vision ist. Jetzt klopft das hier bei mir an der Tür. Genau, also es handelt sich hier nicht um QE und auch nicht um Yield Curve Control, so seine Meinung. Egal, wie oft es halt auch von den üblichen Verdächtigen ausgesprochen wird. Es ist reines Schuldenmanagement, erstmal auf dem Papier. Wichtig zu wissen ist, es hat keine Nettoauswirkung auf die Liquidität im Finanzsystem insgesamt, zumindest noch nicht jetzt in dieser Form. Also die Regierung, die tauscht lediglich langfristige Schulden gegen kurzfristige. Die Gesamtverschuldung und die Anzahl der Dollars sind dieselben wie zuvor. Es geht hier also eher bei dem ganzen Trade um das Potenzial, denn die Treasury könnte, um die Balance zu halten, mehr kurzfristige Anleihen ausgeben und damit dann, und das ist die Perspektive des Ganzen, irgendwann die Fed aufs Programm rufen, diese dann auch aufzukaufen. Und so würde dann tatsächlich neue Liquidität geschaffen. Also was Bitcoin und Gold hier machen, ist das Signal zu Frontrun, was uns die Treasury schenkt oder gibt letztendlich nicht die direkten Implikationen, wenn man so will, oder nicht die direkten Auswirkungen. Bessent, der hat seine Karten gezeigt, seine Schmerzgrenze ist damit klar, dem Markt klar und zusammen mit der Intervention beim Yen ist Anlegern damit halt auch klar, dass es nicht bei diesen Maßnahmen bleiben könnte. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste aus der ganzen Sache. Das wird gerade vermutlich eingepreist, denn es ist unwahrscheinlich, dass die Maßnahme aus Sicht der Treasury viel bewegt. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Gab da eine Warnung von JP Morgan. Das wird zu einer temporären Absenkung der Zinsen führen, also der Renditen besser gesagt. Die USA verzeichnen aber bei nahezu Vollbeschäftigung ein Haushaltsdefizit von rund 6%, während die Staatsverschuldung die Marke von 40 Billionen US-Dollar, also Trillion, überschritten hat. Zudem prognostiziert JP Morgan für die kommenden Geschäftsjahre eine Finanzierungslücke von über 3,5 Billionen US-Dollar. Also basically das Motto, nothing stops this trade, die Staatsverschuldung wird nicht aufhören. Der Treasury-Markt umfasst mehr als 32 Billionen US-Dollar, während jede betroffene Rückkaufoption, also die hier besprochen wurde, gerade mal 4 Milliarden Dollar sind. Die Erhöhung ist also für bestimmte Off-the-Run-Anleihen, also diese veralteten Anleihen, relevant, im Verhältnis aber zum Gesamtmarkt noch relativ gering. Das heißt, wie gesagt, die direkten Auswirkungen auf den Markt tatsächlich eher klein. Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man so will. Bessent kauft sich hier in gewisser Weise Zeit. Aber ich wiederhole es nochmal, die Signalwirkung ist entscheidend und Gold und Bitcoin haben das verstanden. Wenn es bei dieser Maßnahme bleibt, um jetzt das zu schwenken, womit wir weiterhin rechnen können, wenn es einfach bei dieser Maßnahme bleibt, dann sehen wir bei Bitcoin und Co. vielleicht nur ein Strohfeuer aktuell, zumindest bei Bitcoin, die ja auf das Makro-Event stärker reagiert. Aber, und darum geht es ja halt auch, viele Analysten glauben, dass der Point of No Return überschritten ist. Wir hatten schon die Yen-Intervention und im Grunde macht Bessent hier einfach nur an derselben Stelle weiter wie Janet Yellen, also die Treasury Secretary vor ihm, dass er hier mit dem Anleiherückkaufprogramm einfach das weiter expandiert, was sie letztendlich schon in ihrem Term geschaffen hat oder gestartet hat. Also die Treasury, das sind halt auch noch die weitergeleiteten oder weiterführenden Nebenwirkungen, die bestimmt fortan das geldpolitische Geschehen. Sie wird das Kapital zur Schuldenfinanzierung und natürlich halt auch, dass wir unbedingt den KI-Ausbau garantieren müssen und langfristige Renditen werden, so wird es zumindest versucht, unterdrückt. Und auch dieser Take war sehr spannend. Es wird möglicherweise immer verzweifeltere Maßnahmen geben, um die Renditen zu senken, sollte sie weiter steigen, aber halt auch, und das erklärt der Analyst hier Quinn Thompson, eine stärkere Inflation, wie wir sie vorher vielleicht eher in Emerging Markets gesehen haben. Und seiner Auffassung demnach ist es auf jeden Fall bullish für Commodities, also Rohstoffe, aber natürlich auch Hard Assets wie Gold, Bitcoin und Co. Öl vielleicht. Sicher, kauft meine Verluste. Ja, was heißt das für Bitcoin? Unmittelbar vielleicht das Signal oder der Katalysator, ich habe es gerade gesagt, den wir zur Trendumkehr brauchten. Also auch wenn das jetzt vielleicht langfristig sich nicht manifestiert, also es vielleicht nur bei dieser Maßnahme bleibt, das Ganze ein kurzfristiges Strohfeuer waren, hat es dennoch Implikationen. Es ist vielleicht einfach diese zündende Funke, den wir brauchten, um einfach mal wieder ein bisschen Leben in den Kursen zu sehen. Für die Chart-Level, da schaut am besten nochmal Stefans gestrigen Stream und schaltet auch auf jeden Fall am Montag ein. Ansonsten, glaube ich, gibt es dazu auch eine aktuelle Kursanalyse, die ihr auf unserer Webseite seht mit einem Plus-Abo, kann ich da an der Stelle nur empfehlen. Diese On-Chain-Daten, die stimmen mich aber zumindest zuversichtlich. Die Verkäufer, das zeigt dieser Chart von Check-on-Chain, sind erschöpft. Sprich, wer jetzt noch Coins hat, wird sie vermutlich nicht so schnell wieder loswerden wollen. Ich meine, am Futures-Markt haben wir gerade einen historischen Short-Squeeze gesehen oder besser gesagt, Short-Seller wurden in einem historischen Ausmaß ausgespült und ich gehe mal nicht davon aus, dass die jetzt hier Revenge-Shorten werden, wenn der Zug erstmal richtig ins Rollen kommt. Und die zweite Sache, auch im Punkto Spot-Nachfrage von CryptoQuant-Analyse laut eben Julio Moreno, dem Analysten, ist der Apparent Demand Indikator, also ein nachfrageseitiger Indikator, das zweite Mal erst in diesem Jahr im Plus. Wir sehen es hier oder vielleicht ist es das dritte Mal, aber wenn dann, sind wir nur ganz knapp an dem Bitcoin-Kurs hier. Also hier ganz, ganz klein war es einmal im März der Fall. Jetzt haben wir es das zweite Mal in diesem Jahr, dass dieser Indikator überhaupt im Plus ist. Und im Median folgt auf den Switch von negativ zu Plus historisch ein Kursplus von 23%. Wie gesagt, viele rechnen mit einem definiten Boden im vierten Quartal, also einem Bitcoin-Floor. Frontrunning würde für viele Max Pain bedeuten, also FOMO würde einsetzen. Sie haben dann möglicherweise das Gefühl, den Zug zu verpassen. Wenn es jetzt also quasi zur Trendumkehr kommt, dürfte das vielen Anlegern, zumindest denen, die bearish sind oder halt noch auf tiefere Einstiegskurse warten, definitiv nicht passen. Und das spricht natürlich auch in gewisser Weise für eine Bottoming oder eine Bottoming-Formation. Dazu sei aber auch gesagt, wir sollten nicht zu vorschnell agieren. Dieses Meme trifft unsere Situation eigentlich ganz gut. Wir sind halt immer noch rund 40% im Minus von All-Time-Highs. Wir sehen jetzt einen kleines Kursplus, aber das muss noch lange nichts heißen. Ich bin zuversichtlich, dass wir zumindest einmal diese ewig lange Seitwärtsphase hinter uns lassen. Ein bisschen Volatilität schadet nicht. Vola funktioniert ja auch in beide Richtungen, ob jetzt aufwärts oder abwärts. Und auf jeden Fall aufwärts macht uns alle zuversichtlicher oder stimmt uns alle zuversichtlicher, dass hier mal wieder ein bisschen Leben in die Bude kommt. Und ich sehe auch schon die ersten Raketen im Chat, also scheint das bei euch auch der Fall zu sein. Na gut, wenn von eurer Seite weiter nichts ist, ihr könnt ja gerne auch in den Chat schreiben, wie ihr das seht. Ist das jetzt der Bottom oder nicht? Stand die Frage eigentlich in den letzten Wochen gewesen, aber ich glaube, angesichts der aktuellen Kurslage durchaus gerechtfertigt. Wir wechseln mal in die nächste große News. Auch gestern, dieses Mal aus dem Weißen Haus, fast als hätten sich Trump und Bassett abgesprochen. Mache ich hier kurz die Cookies aus. Folgte der nächste vermeintliche Mic-Drop kurzerhand später. Manche sagen sogar, Bitcoin und Co. reagierten eher, und damit bin ich wieder beim Anfang, auf Insider-Informationen aus diesem Treffen hier, statt direkt auf die News der Treasury. Denn es wurde viel gesagt, das kann man zumindest sagen. Ob daraus jetzt Ergebnisse kommen, das bespreche ich gleich. Es folgte ja nach dem Treffen im Weißen Haus, was wir auch am Montag kurz angerissen hatten, und ich letzte Woche im Stream eine Pressekonferenz. Eingeladen waren ja bei diesem Treffen die Krypto-Elite, Regulatoren, aber auch TradFi-Giganten. Mit einem krass klingenden, aber vielleicht auch gar nicht so weitreichenden Ankündigungen, die es dann im Nachhinein gab. Es waren Vertreter von Coinbase, Kraken, Ripple, Chainlink, der New York Stock Exchange, Nasdaq und Robinhood dabei. Wir gucken uns einmal einen Überblick zu Trumps Aussagen an. Also Trump fordert erstmal in seiner PK den Kongress dazu auf, eine faire Version des Clarity Act zu verabschieden. Und damit, das ist ja natürlich sein großes Motto, die USA gegenüber China führend zu machen. Trump sagt auch, dass der Kauf beträchtlicher Bitcoin-Mengen bereits thematisiert worden sei, und er würde sich dies sicherlich anhören. Das Ganze klang so ein bisschen vage. Ich sage dazu auch nochmal gleich mehr, aber natürlich kursierte das erstmal viel bei Twitter rum, ne? Also die Bitcoin-Reserve damit wieder im Spiel. Trump sagte auch, dass Bitcoin ein dauerhafter Vermögenswert des US-Finanzministeriums geworden sei, und Trump sagt, er habe den Krieg gegen Krypto für ein und allemal beendet. Erstmal schön und gut, schauen wir uns jetzt alles mal im Einzelnen an, und das Problem, was ich dabei habe, ist, dass nichts davon jetzt, also Stand jetzt, wirklich Gehalt hat. Also zuerstens, das ist ja erstmal eine schöne Forderung, die er natürlich auch bringen muss, nachdem der Clarity Act erstmal, muss man sagen, gescheitert ist. Also die Hindernisse bleiben dieselben, sofern Trump sich nicht komplett den Dems beugt. Wir wissen, Ethikregeln und Co., es ist ja schon ad nauseum besprochen worden. Und natürlich die Dems überhaupt mitmachen wollen, ist der Clarity Act weiter sehr unplausibel oder sehr unwahrscheinlich. Gerade bei zweitens, bei der Bitcoin-Reserve, das klingt für mich nicht so, als wenn es wirklich handfeste Diskussionen gab. Er hat, glaube ich, auf einen anderen Regierungsmitglied verwiesen und auf Trump-Manier schon so ein bisschen um den heißen Brei geredet. Bei drittens, dass halt Bitcoin jetzt Teil des dauerhaften Vermögens des Finanzministeriums geworden ist, ist irgendwie auch klar. Man hat ja die Beschlagnahmung Bitcoin überführt und versprochen, daran festzuhalten. Und selbst daran gab es ja irgendwie auch Zweifel zwischendurch. Also es gab irgendwie On-Chain-Daten, die vermuten lassen haben, dass die USA was verkauft hätten. Aber in jedem Fall ist diese Ankündigung bestenfalls neutral für Bitcoin. Das hat natürlich immerhin eine Signalwirkung. Das US-Finanzministerium hält Bitcoin, aber also wirklich nachlegen, das ist ja das, worauf alle warten. Dafür gibt es weiterhin keine handfesten Beweise. Und ja, auch das Letzte, dass er den Kampf gegen Krypto oder den Krieg gegen Krypto, wenn man so will, beendet hat. Dafür wurde er ja auch von der Krypto-Lobby gewählt. Die tatsächlichen Gesetze, die das in Zukunft auch so lassen sollen, sind aber noch nicht unterschrieben. Da wieder Stichwort Clarity Act. Für mich wirkt das Ganze so ein bisschen so, als wenn er jetzt hier vor den Midterm-Wahlen versucht, nochmal ein bisschen die Kampagne anzuheizen. Und natürlich halt auch die starke Krypto-Lobby, wenn man so will, mit Verheißung nochmal auf Spur zu bringen. Die Frage ist natürlich jetzt, was hat davon Substanz? Ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Es ist natürlich ein positives Signal, auch dass der US-Präsident letztendlich, das steht ja so in den Schlagzeilen drin, wieder über Krypto spricht. Aber ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, was jetzt seine konkreten Aussagen betrifft, beziehungsweise die konkreten Ergebnisse dieses Meetings, wenn man so will. Das ist zumindest die kritische Auffassung. Wie seht ihr das? Seid ihr ähnlich negativ? Bin ich vielleicht zu negativ? Wir kommen gleich nochmal zum Positiven. Oder geht ihr da grundsätzlich mit? Ich würde sagen, wir gehen einmal zum Positiven. Es tut sich nämlich zumindest was in der Timeline, das kann man sagen. Bitcoin und Krypto zeigen Lebenszeichen, und immerhin findet hier halt auch der Diskurs noch Erwähnung im Weißen Haus. Also viele hatten ja zwischendurch vergessen, dass Krypto hier überhaupt noch eine Rolle spielt. Und man muss es halt auch sagen, die Signale, die gefallen dem Markt, welche Mischung an Nachrichtenlage jetzt dazu geführt haben, dass Bitcoin 7% im Plus ist, sei mal dahingestellt. Aber auch weil die Kryptoführer, die dort zu Gast waren, sich zuversichtlich gezeigt haben, könnte man gewisse Sachen auch aus diesem Treffen zumindest interpretieren. Wir haben jetzt zum Beispiel einmal Brett Garlinghouse.
Liebe Traderinnen und Trader, genau die, die durch Coins scrollen wie durch Reels, die den Markt nicht nur lesen, sondern fühlen und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte, erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr. Denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Ich fand vor allem wichtig, was er hier zwischendrin gesagt hat. Also, Crypto isn't a fringe industry und Washington knows that the crypto voter is alive and well. Und das geht so ein bisschen auf das, was ich gerade meinte. Also, Trump weiß, dass die Kryptowähler in gewisser Weise natürlich auch aufgrund der Kurslage, aber auch Mangel der Gesetze, die wollen Ergebnisse sehen. Und ich glaube, dieses Treffen war halt dahingehend nochmal die Möglichkeit zu sagen, dass man bemüht ist. Jetzt ist hier die Frage, deine Prognose zu Ethereum, da kommen wir später nochmal zu, weil auch Ethereum wird ja bei diesem ganzen Thema, vor allem aber bei dem dritten Thema, zu dem ich gleich komme, nochmal eine wichtige Rolle spielen. Wir bleiben erstmal hier und hören uns einmal an, was Brian Armstrong zu dem ganzen Treffen gesagt hat. Also der Coinbase-CEO.
Hey all, Brian Armstrong here. We just left the White House, where the president hosted a number of crypto CEOs and finance CEOs to talk about how we make America the crypto capital of the world. His administration has put out tons of improvements. The Genius Act got passed into law. Chair Atkins and Selig have already started publishing clear rules. But the big topic of discussion was the Clarity Act, which is coming up for a vote. A full Senate floor vote, September 15th. It's really important that that got floor time scheduled amongst all the competing priorities. And there was a lot of energy in the room to get it over the finish line. Contact your legislators, go to standwithcrypto.org, and let them know how important it is to get clear rules in America and to vote yes on the Clarity Act, September 15th. And thank you to President Trump for hosting all of us.
Ja, er lobt natürlich Trump, er lobt natürlich auch die SEC und die CFTC für die jetzigen Bemühungen, aber das soll er auch anders sagen, er ist im Weißen Haus eingeladen. Was ich spannend finde, wenn man jetzt einfach daraus interpretieren soll, er betont natürlich halt auch den Clarity Act und ich glaube, viele im Crypto-Space wissen halt auch, alles andere drumherum ist schön und gut, aber wir brauchen ein Gesetz, das muss in Stein gemeißelt sein. Vorher, glaube ich, ist halt auch nicht gesichert, dass die Demokraten möglicherweise die Kryptoregulatorik umdrehen, wenn sie dann vielleicht in 2028 an die Macht kommen. Also viele ungeklärte Fragen hierhingehend auch noch. Und natürlich halt auch die spannende Frage, hat dieses Treffen denn materiell etwas an den Chancen für den Clarity Act geändert? Und ich glaube, wenn wir einmal auf Polymarket gucken, würde ich sagen, marginal. Wir sind von den All-Time-Lows weg bei 14%, 15%, 16%. Steuern jetzt wieder mehr so auf 25% zu, auch weil wir natürlich diese Abstimmung im September haben, den Cloture. Da geht es ja erstmal darum, sollen wir überhaupt dazu abstimmen? Ist halt das demokratische System in den USA, wie das da funktioniert. Aber ich sag mal, der Clarity Act hat eine Lebenslinie und das sagt uns hier auch der Chart, aber es ist immer noch sehr unwahrscheinlich, dass der zumindest in diesem Jahr kommt. Wir haben das aber auch schon vorher viel besprochen. Ich glaube, jedenfalls für mich, die wichtigste und die wirklich weitreichendste Single-Katalysator-News aus diesem Treffen war tatsächlich die hier. Tatsächlich auch aus Trumps Mund, aber wo man im Hintergrund weiß, hier passiert wirklich was. Jetzt habt ihr den Ton nicht gehört, aber ich glaube, ihr seht schon, worauf ich hinaus will.
Mike is also working to bring Hyperliquid into the United States in a fully compliant and legal fashion. He's working very hard on that.
Genau, Hyperliquid arbeitet wohl zusammen mit diesem Herrn hier, Mike Selig von der CFTC, an einem legalen Weg in die USA, also die größte Perp-Dex. Hyperliquid schießt im Zuge dieser Aussage von Trump über $70, war 20% im Plus gestern und also damit halt auch irgendwie so ein bisschen aufgeräumt mit den Mythen und Gerüchten, die vorher rumgingen. Übrigens halt auch ziemlich spannend oder witzig gewesen, Mike Selig lachen, als er das hier sagt. Der Meme dazu ist auch ganz cool. Also so lacht nur ein Mann, der kurz vor diesem Meeting einen 100x Long auf Hyperliquid gesetzt hat. Das ist natürlich nur reinste Spekulation. Aber ja, die regulatorische Unsicherheit um Hyperliquid ist aufgehoben und es wird sehr wahrscheinlich, so die Andeutung hier, einen legalen US-Ableger geben. Das ist natürlich ein enormer Boost für die Perp-Dex, aber halt auch die Legitimierung der gesamten Branche. Ich glaube, Lighter war auch 20% und mehr im Plus nach dieser Nachricht. Und man muss dazu natürlich auch sagen, dass die regulatorische Genehmigung und konkrete Struktur, die fehlen noch. Das ist jetzt auch erstmal natürlich nur eine Ankündigung. Aber man wusste schon im Vorfeld auch aufgrund der Bemühungen der Hyperliquid Policy Center Lobby, dass es hier definitiv Gespräche auch gab mit der CFTC. Und ich glaube, wir sehen jetzt hier auch das erste Mal eine Bestätigung dafür, dass Hyperliquid tatsächlich einen Fuß in der Tür hat in den USA. Aber die genauen Details, die fehlen uns halt noch. Eine US-Version von Hyperliquid, die hat natürlich dann auch viele Auflagen in Sachen Sanktionen, Geldwäsche, Custody und KYC. Das heißt, es bleibt unklar, wie stark dann noch das Handelsvolumen, die Gebühreneinnahmen und natürlich halt auch der Wert von Hype, also dem Token, davon letztendlich profitieren werden. Aber es ist schon mal ein sehr, sehr guter und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und das sagt uns, glaube ich, auch aktuell der Hype-Kurs. Gerne dazu eure Meinung im Chat posten. Auch, ob ihr glaubt, nochmal zurück zu dieser Kritik. Also, ob ihr glaubt, dass ich damit recht habe. Und natürlich halt auch Hyperliquid als großer Profiteur. Glaubt ihr das halt auch an der Stelle? Jetzt habe ich hier gesehen, nochmal eine Frage oder eventuell eine Prognose zu Habar. Also, Kursprognosen gebe ich hier grundsätzlich nicht so viel. Beziehungsweise, wenn ihr dazu Chartanalysen habt, dann schaltet am besten am Mittwoch ein bei Stefan. Der chartet euch die ganzen Sachen nochmal. Mich würde an der Stelle interessieren, gut, deinen Namen kann ich jetzt nicht aussprechen, aber ob oder warum du jetzt auf Habar kommst. Denkst du das irgendwie jetzt hier in diese Nachrichtenlage in Verbindung oder ist es jetzt eher so von dir ein persönlicher Wunsch, mehr über das Projekt zu wissen? Können wir da vielleicht gegebenenfalls nochmal drauf eingehen. Ich würde sagen, wir gehen aber erstmal rüber zur wichtigsten News der Woche oder einer der wichtigsten News und das war die hier. Während das Weiße Haus natürlich die Sitzung mehr oder weniger Einfluss auf die Kurse hatte, das kann man natürlich debattieren, war diese News sehr wahrscheinlich kurstreibend. Es ist das erste handfeste Krypto-Regelwerk der SEC unter diesem Mann hier, Paul Atkins, dem SEC-Chef. Regulation Crypto Assets nennt er das Ganze. Vielen und vielleicht auch mir fehlte es tatsächlich irgendwie auch an Worten, um korrekt auszudrücken, was hier eigentlich vorgeschlagen wird. Also es ist einfach schwer, den Bull Case, wenn man so will, direkt zu formulieren. Wir müssen halt auch dazu sagen, es ist ein Vorschlag mit einem 60-tägigen Feedback-Fenster. Also das ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber sie stellen es erstmal vor, wenn man so will. Und von dem, was ich gelesen habe, ist es auch nicht vor 2027 zu erwarten. Also das Ganze hier auch natürlich eine laufende Entwicklung, aber auch hier schon mal ein richtig starker Ansatz. Im Kern, so habe ich es verstanden, sagt die SEC, ein Token kann im Rahmen eines Wertpapierangebots ausgegeben werden oder ohne für immer ein Wertpapier bleiben zu müssen. Und damit widerspricht sie ja der alten Administration von Gary Gensler. Der meinte ja, das zugrunde liegende Asset ist ebenfalls eine Security, wenn es als Security Offering verkauft wird. Das war so sein großes Thema, wenn man so will. Seine große Narrative. Und Ripple konnte dann vor Gericht tatsächlich beweisen, dass dem nicht so ist. Also ein Gericht sprach Ripple zu, dass Ripple das eben, dass sie keine Wertpapiere oder keine Securities verkauft haben, als sie Ripple verkauft haben an Anleger. Und rein prinzipiell geht halt auch die neue SEC den Weg mit. Wir gucken einmal auf die Details, die sich halt hier auch aus der Ankündigung lesen. Also Emittenten sollen über spezielle Ausnahmen Kapital aufnehmen können, ohne das volle klassische Wertpapierregistrierungsverfahren durchlaufen zu müssen. Also bis zu 5 Millionen US-Dollar über 4 Jahre. Ohne irgendwelche Offenlegung oder mit nur wirklich geringen Offenlegungen oder halt bis zu 75 Millionen Dollar innerhalb von 12 Monaten. Dann allerdings mit geprüften Finanzdaten und laufenden Berichtspflichten. Vereinfacht gesagt kann man das Ganze in die Implikationsrichtung stoßen. Token Sales, lese ICOs, wären unter Umständen in den USA wieder legal. Strukturell wäre das natürlich bullisch für US-basierte Token-Emissionen und Listings. Gleichzeitig profitieren vor allem Produkte, die tatsächlich zeigen können, dass ihr Netzwerk nicht dauerhaft vom Kernteam abhängt. Also Börsen wie Coinbase und Co. dürfen davon profitieren, Listings und so weiter, aber natürlich halt auch DeFi-Protokolle, das DeFi-Ökosystem und da haben wir schon den ersten Hinweis auf Ethereum. Jetzt sehe ich gerade im Chat, war nur ein persönlicher Wunsch von Habar. Würde ich heute auf jeden Fall passen, können wir eventuell beim nächsten Mal drüber sprechen, beziehungsweise gerne einfach am Mittwoch Livestream kurz Stefan dazu fragen, ob er dir das einmal chartet, wenn es um die Kursperspektive geht. Zurück zur SEC. Die hat dabei wohl, und das fand ich besonders spannend, aus bestehenden Finanzierungsmethoden für Startups Inspiration gezogen. Also ein Tokenverkauf, der kommt der Kapitalbeschaffung eines Kleinunternehmens bei der Öffentlichkeit gleich. Daher greift hier das Reglement für kleine Unternehmen. Und das hat einen sehr spannenden Case oder beziehungsweise einen sehr spannenden regulatorische Arbitrage geschaffen. Nochmal kurz, bevor ich darauf eingehe. Vorbei wären jedenfalls mit dieser neuen Regelung möglicherweise, muss man auch sagen, die Zeiten von privaten VC-Rounds, Low-Float, High-FTV-Launches und im besten Fall damit halt auch VC-Unlocks, die Anleger verwässern. Also diese alte Finanzierungsmethode über VCs, die ja, ist ja auf jeden Fall unter die Räder geraten im Crypto-Space. Und die SEC bietet hier sozusagen einen legitimeren Weg, um halt Token an den Mann zu bringen und natürlich auch unter Retail-Anleger, das ist hier explizit gesagt worden. Das Ganze ist einfach ein gezielter Anreiz, um eben Token-Launches, aber halt auch Entwicklerteams und Kapitalbindung wieder in die USA zu holen. Also grundsätzlich als regulatorisches Signal extrem bullisch für Krypto, vor allem auch gegenüber institutionellen Anlegern. Wenn ich jetzt einmal zurück auf die Arbitrage-Lücke kommen soll, es gibt tatsächlich schon einen bestehenden Rahmen für Crowdfunding in den USA und wir sind ja hier in derselben Schnittstelle. Das Ganze nennt sich REGCF, also Crowdfunding. Und die verlangt deutlich mehr Schutzmechanismen, die REG Crypto aber nicht verlangt, kann man jetzt so basically sagen. Jedes Nicht-Krypto-Startup könnte also einfach so gesehen einen Token dazu ranklatschen und sagen, hey, guck mal, regulatorische Ausnahme, wir sind ja ein Krypto-Projekt, ob ich jetzt eine Burgerkette bin oder nicht. Jetzt blödes Beispiel, aber so rein vom Prinzip her. Das könnte demnach ironischerweise eine Rückkehr des fragwürdigen ICO-Booms mit sich bringen, der natürlich auch ein Moral Hazard bringt. Also damals ICO-Boom 2017, wir wussten, irgendwann wurde das Ganze so stark gehypt, dass sich wirklich jedes Unternehmen umbenannt hat, irgendwas mit Blockchain zu machen, so ein bisschen wie wir es jetzt halt auch im KI-Space sehen. Und letztendlich sagt die Regelung, wie sie gerade ist, der SEC, ja, wenn du einen Token hast, dann bist du von gewissen Ausnahmen, die du sonst ohne Token hast, befreit. Und das ist natürlich halt irgendwie eine Schwachstelle und ich bin mir sicher, dass hier sehr wahrscheinlich nachgeschliffen wird. Ist natürlich alles schön und gut. Wir wollen natürlich wissen, welche Wirkung hat das auf Krypto. Und da gab es diese Analyse von Grayscale, die aus der Research-Abteilung, die gehen davon aus, dass dies zum einen zu mehr On-Chain-Token-Angeboten führen könnte, was natürlich halt auch zum anderen dann den Wert von Netzwerken wie Ethereum, Solana oder jetzt halt auch BNB-Chain steigern könnte. Also einfach das On-Chain-Ökosystem soll dafür oder soll entsprechend stärker, stärkeren Zuwachs erfahren, wenn man so will. Wir hatten das hier, glaube ich, in der Zeit, IDOs waren auch mal eine Sache, also Initial DEX Offerings, wo man richtig on-chain halt auch die Token ausgegeben hat, über DEX-Plattformen, Uniswap und Co. Wir sehen es aber hier auf dem Chart, die Anzahl von ICOs hat natürlich nach dem Boom deutlich abgenommen und inzwischen sind es einfach nur noch ICOs, also IEOs und DEX Offerings, DEX oder Exchanges sind das ja, IDOs, IEOs sind eigentlich non-existent, wenn man so will. Und ICOs, die sind ja auch so ein bisschen im Kommen über diese neuen Plattformen, die es da beispielsweise gibt. Sona von Kobe, also John Fisher heißt der Typ, glaube ich, der die Plattform da ins Leben gerufen hat. Aber weil hier natürlich auch die Namen genannt werden, also Ethereum hat im Zuge dieser Ankündigung an einem Tag mehr zugelegt als in den letzten 5 Jahren. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Wir kommen gleich nochmal ein bisschen mehr zu ETH, aber Ethereum auf jeden Fall einer der größten Profiteure. Wie gesagt, ist noch nichts in Stein gemeißelt und das muss man leider halt auch hervorheben, auch in Bezug auf das, was ich gerade zu Trump gesagt habe. Aber alles zusammen an einem Tag, das ist schon meiner Meinung nach das Beste, was Krypto in diesem Jahr bisher passiert ist. Und es war auch echt ein hartes Jahr. Ich glaube, wir beenden den Hauptteil einmal hier mit The Capital Rotation of the Year. Sehr spannend, also die ganzen KI-Werte, die sind seit ein paar Tagen im Minus, deutlich sogar, während die Kryptowerte wieder steigen. Wir hatten das ja in den letzten Wochen die große Frage nach der Rotation, ob sie wirklich kommt. Wenn es bei KI bergab geht, ist dann die Zeit für Krypto gekommen. Im Moment sieht es tatsächlich danach aus, weil Krypto natürlich auch die regulatorischen Katalysatoren hat. Wir werden sehen, ob das so bleibt. Gerne dazu eure Meinung im Chat. Ich würde sagen, wir gehen einmal rüber in die Rubrik unter dem Radar. Und da fand ich diese Ankündigung von Gnosis ziemlich spannend. Klingt erstmal ziemlich trocken und boring. Gnosis Chain wird zum ersten Teilnehmer der Ethereum Economic Zone, EEZ. Das haben die schon vor ein paar Monaten oder Wochen vorgeschlagen. Es ist sehr vereinfacht ausgedrückt ein Konzept, das Layer 2 näher an Ethereum ranholt. Also man will wieder einen gemeinsamen Wirtschaftsraum schaffen. Vereinfacht gesagt werden die Transaktionen dann auch fortan von Ethereum-Validatoren validiert. Der Kern dieser Innovation ist Synchronous Composability. Ich glaube, da schalten viele schon ab. Klassische Ethereum-Terminology, wenn man so will. Also dass das hier halt auf diese sehr trockene Art und Weise gezeigt wird. Aber ich finde es trotzdem spannend, was hier letztendlich versucht wird. Also man will basically schaffen, einen Smart Contract auf einer Chain über the other Chain oder von einer anderen Chain oder auf einen anderen Smart Contract einer anderen Chain in derselben atomaren Transaktion aufrufen zu können, ohne dass man klassisch bridgen muss. Ganz einfach, dieses ganze System einfach näher aneinander bringen und vor allem für den Nutzer eine beste UX schaffen. Also alles wirkt wieder mehr so, als wenn es in einer Chain ist. Du musst nicht vorher zu Arbitrum bridgen, um da einen Swap auszuführen, weil es da irgendwie günstiger ist, sondern letztendlich, das ist die Vision, wenn alle L2s da mitziehen, dann greift die Transaktion sozusagen im Backend darauf an und du als Front-Facing-User kriegst davon letztendlich wenig mit. Du hast einfach das Gefühl, du nutzt Ethereum. Und das ist, glaube ich, so die Krux dieser ganzen Sache. Also, wie gesagt, diese geschlossene Wirtschaft wieder stärken, dass Ethereum sich als Ganzes anfühlt, anstatt eine lose Bündelung aus Mainchain und L2s mit unterschiedlichen Motivationen. Sehr, sehr spannende Initiative, würde ich auf jeden Fall weiter im Blick behalten, die möglicherweise halt auch den Case für ETH als Geld in einer On-Chain-Wirtschaft stärker trägt. Und das ist, glaube ich, das, was ja auch natürlich vorhin gefragt wurde. Prognose zu Ethereum. Also auf jeden Fall diese Initiative, ja, im Blick behalten, schauen, ob andere L2s das auch machen, weil ich glaube, wenn das tatsächlich in dieser Vision umgesetzt wird, ist das super bullish für ETH. Wenn man oder wenn ihr jetzt konkrete Zahlen von mir wollt, ich habe vor einigen Wochen einen Deep Dive zu Ethereum gemacht. Da habe ich die $10,000-Marke einmal in den Raum gestellt, beziehungsweise mathematisch so ein bisschen besprochen. Schaut da gerne rein, da versteht ihr dann oder könnt ihr mehr erfahren darüber, wie ich zum Beispiel auch über Ethereum denke und mögliche Kursprognosen für die kommenden Tage und Wochen. Wir sind fast am Ende. Wir gehen einmal über in die Charts der Woche. Auch hier wird Ethereum gleich nochmal eine Rolle spielen. Aber vorher diesen Chart vom CryptoQuant-Analysten Dark Frost fand ich sehr spannend. Bitcoin hat gestern natürlich den besten Tag seit Februar 26 mit 7,1% plus geschlossen. Aber, und das muss man auch sagen, Short-Term-Holder haben 43.300 Bitcoin an Exchanges im Plus geschickt. Das heißt, hier wurden erstmal auch sofort Gewinne mitgenommen. Auch deswegen haben wir wahrscheinlich einen kurzen Rücksetzer gesehen. Wir prallten von einer, ich weiß nicht mehr, welche Marke genau es war, ab. Und wahrscheinlich halt auch, weil hier extrem viel Gewinne nochmal mitgenommen wurden. Viele Leute, als es dann auf die 70k zu gehen, konnten da nochmal so ein bisschen ihre Losses irgendwie auch ausgleichen. Es ist auch tatsächlich laut dem Analysten the largest profit taking of 2026, also die größte Gewinnmitnahme des Jahres. Und das sollte man sich auch im Hinterkopf behalten, wenn es jetzt halt auch weiter aufwärts geht. Ich hatte vorhin den True Market Mean genannt. Irgendwann kommen natürlich auch Sellers Average Buy Price und der Cost Average aller ETF-Anleger. Das heißt, wir haben erstmal auch einen gewissen Overhead, den Bitcoin da rausnehmen muss, bevor wir wirklich wieder in Sphären von All-Time-Highs kommen. Und das ist bekanntermaßen ein langsamer Prozess. Andererseits, das muss man halt auch sagen, hat Bitcoin möglicherweise halt auch das Momentum dafür. Und wenn viele Anleger, und das sagt Stefan auch immer wieder gerne, wenn der Markt mit einer Sache rechnet, mit einem Bottom im Q4 zum Beispiel, dann kommt es häufig anders, als man denkt. Wir machen weiter mit diesem Chart hier. Der Relative Performance, also der relativen Stärke von gewissen Assets, auch über die letzten 24 Stunden, auch ein bisschen in Reaktion auf die News oder Nachrichtenlage, die wir gesehen haben. Hyperliquid natürlich, aufgrund der Sache, die ich vorhin genannt habe, sehr stark im Plus, aber vor allem halt auch Ethereum. Und jetzt möchte ich nochmal auf Ethereum eingehen. Die Story, die könnte nämlich viel mehr eine ETH-Story werden, als eine Bitcoin-Story, die wir hier gesehen haben. ETH outperformed Bitcoin halt auch deutlich, also stärkeren Kurszuwachs gesehen. Und das verdeutlicht halt auch die höhere Sensitivität gegenüber von regulatorischen Entwicklungen, wie sie jetzt, glaube ich, in nächster Zeit von Bedeutung oder an Bedeutung gewinnen werden. Also wir haben die neuen SEC-Regeln, die betreffen natürlich Token-Fundraising, das heißt die Einstufung von Investmentverträgen und bla bla bla. Das heißt, das hat Implikationen für DeFi, Stablecoins und natürlich halt auch Tokenisierung. Das sind drei große Pfeiler von Ethereums Ökosystem. Das heißt, alles, was in dieser Hinsicht positiv ist, ist dann natürlich auch für Ethereum positiv. Und die verleihen ETH damit natürlich halt auch eine stärkere politische Sensitivität. Wie geht's weiter für ETH? Und ich bleibe mal auch dabei, also das hier nochmal auch so ein bisschen für die Perspektive. Zu ETHs 18% Tagesplus, den wir gesehen haben. Das war zweimal Hyperliquid nach Marktkapitalisierung und fast ein ganzes Solana, was Ethereum da einfach mal an einem Tag hingelegt hat. Also auch das nochmal die Dimension dieses Kursplusses und in welchen Maßstäben sich ETH natürlich weiterhin bewegt, auch im Vergleich zu vermeintlichen Kontrahenten. Die Story könnte, also wie gesagt, viel mehr eine ETH-Story werden. Ich hatte dazu auch einen Artikel geschrieben. Ich zeige euch den gleich auch nochmal. Aber dieser Chart von Jamie Coates, da würde ich gerne nochmal drüber sprechen. Das war der 8 stärkste Single-Day-Move seit 2018 von Ethereum. Ich habe es, glaube ich, vorhin irgendwie gesagt, also in 5 Jahren hat Ethereum minus 32% gemacht und gestern allein schon 18%. Es gibt dann so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie das Asset jetzt auch wieder zum Leben erweckt wurde. Und Jamie, der hat, also der Analyst hier, hat einmal die statistische Wahrscheinlichkeit für einen Follow-Through basierend auf historisch ähnlich starken Tageszuwächsen gezeigt. Ne? Also hier, wir sind bei 17-18% und historisch meint er halt auch, es ist immer ein 50-50-Split, aber man kriegt hier ganz schön ein ganz gutes Gefühl, wenn wir uns der 20-Marke nähern oder so hier 19% sind, dann waren es häufig halt auch in den nächsten 180 Tagen, 90 Tagen plus. Das lässt zumindest vermuten, dass es bei Ethereum halt auch so weitergehen kann. Und ich empfehle euch an der Stelle jetzt ein bisschen Eigenschild, den Artikel von mir, warum der Bullmarkt Ethereum gehören könnte. Und hier gehe ich tatsächlich nochmal so ein bisschen auf die den regulatorischen Vorteil, den Ethereum gewisserweise gegenüber Bitcoin hat. Ich habe es vorhin gesagt, Bitcoin tradet jetzt mehr auf so Makroereignisse, wie wir ihn jetzt durch die Treasury gesehen haben, während Ethereum wahrscheinlich im Fokus stehen dürfte bei den nächsten regulatorischen Entwicklungen. Das heißt, alle SEC-Sachen, die in nächster Zeit rauskommen, aber natürlich halt auch der Clarity Act und anderen Sachen, die in der Zwischenzeit rauskommen. Auch, also da trägt Ethereum vor allem halt seine Katalysatoren raus. Und ist deswegen auch gerade ein sehr, sehr spannendes Asset, auch unter diversen Profi-Anlegern liest man immer wieder. Man liest halt auch viel von On-Chain-Akkumulation durch Wale. Behaltet auf jeden Fall den ETH-BTC-Chart im Auge. Da gibt es gerade halt auch einen kleinen Aufschwung. Könnte natürlich nur ein Fake-Out sein, aber ich bin da tatsächlich sehr zuversichtlich, dass, und es wäre halt auch irgendwie in gewisser Weise ironisch, Ethereum tatsächlich den nächsten Aufschwung, wenn er dann von solchen Katalysatoren kommt, anführen könnte. Worauf ihr achten solltet, auf jeden Fall ETF-Zuflüsse relativ zu Market Cap. Also Ethereum wird grundsätzlich weniger ETF-Zuflüsse haben als Bitcoin. Es ist selten, dass das tatsächlich nominell der Fall ist, aber im Verhältnis zur Marktkapitalisierung ist es immer ein ziemlich guter Indikator dafür, wo Profi-Anleger, Wall Street, wie auch immer, aber halt auch Retail-Kunden, die ETFs kaufen, gerade ihr Geld lieber reinstecken. Was ich halt auch in dem Artikel angesprochen habe, Ethereum muss seine Governance in Ordnung bekommen. Ganz großes Thema. Es gab viel Debatten über die Ethereum Foundation. Das Ganze scheint sich jetzt halt auch so ein bisschen wieder zu begradigen, auch weil sich hier viele kleinere Labs quasi abgespalten haben von der Ethereum Foundation, die ein bisschen weiter zurücktritt. Also ETH Labs, Ethereum Institutional, ETH Systems, die ja sich, glaube ich, mit Privacy und so weiter befassen. Das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die für Ethereum halt auch sprechen und dafür sprechen, dass die Governance, also einfach die Führung dieses gesamten Ökosystems, natürlich sich in gewisser Weise auch dezentralisiert und nicht mehr so abhängig ist von der Ethereum Foundation und b, einfach in dieselbe Spur gerückt wird. Und natürlich halt auch noch die technologischen Neuerungen, die auch in diesem Jahr, hier sind wir wieder bei Katalysatoren, auf Ethereum zukommen. Sie haben das Glamsterdam-Update dann gleich hinterher, Hegota im nächsten Jahr. Ich glaube, Glamsterdam wird sogar noch in diesem Jahr erwartet. Also auch das natürlich auch irgendwie ein Treiber. Gibt halt auch viele Sachen dazu auf unserer Webseite. Ich würde sie hier nicht im Einzelnen auflisten, aber natürlich so Sachen wie Privacy-Elemente, aber auch ZK-Proofs und so weiter, die Ethereum und vor allem auch die Mainchain wieder stärker machen sollen. Genug zu Ethereum. Der letzte Chart der Woche, der kommt von DeFi Llama. Die haben sich einmal damit auseinandergesetzt mit den sterbenden Krypto-Projekten. 100 davon gibt es oder 100 davon haben bereits ihre Schließung angekündigt in diesem Jahr. 40 davon schon in den letzten 90 Tagen. Der Hauptgrund, und das zeigt dieser Chart, No Product Market Fit, also die, was wir eigentlich schon alle über den Altcoin-Sektor gewusst haben, beziehungsweise sich gezeigt hat in den letzten Monaten. Es gibt schlichtweg keine Käufer von Token, weil es an Produkten fehlt. Danach kommen No Disclose, also hat man nicht veröffentlicht, aber halt auch Insufficient Revenue Cost, also es gibt schlicht keine Gelder mehr und die Kosten sind zu hoch, um die Projekte zu betreiben. Und das betrifft tatsächlich hauptsächlich L1 und L2 Chains. Also eine Bereinigung von Layer 1 Chains oder Blockchains, die es grundsätzlich nicht wirklich braucht und die keinen Product Market Fit haben. Das ist eine Sache, die wir gerade sehen im Crypto-Space. Ich mache dazu auch noch ein kleines Video, das sollte die Tage rauskommen. Schaut da gerne auf unserer Instagram-Page oder sonstigen Social Media vorbei. Damit sind wir am Ende. Eine letzte Sache noch für euch. Wir haben eine neue Aktion, beziehungsweise wir haben ja aktuell, wie ihr wisst, eine Expertenumfrage, die wir immer wieder machen. Jetzt soll es auch eine Umfrage unter allen Newsletter-Abonnenten geben. Das ist eine Koop mit der Internationalen Hochschule. Wir starten da direkt mit dem Sonderthema Bitcoin-Bärenmarkt. Das finde ich sehr passend. Wann ist er vorbei? Vielleicht jetzt. Leser erhalten dann erstmals die Möglichkeit, mit ihren Statements in unseren Artikeln aufgegriffen zu werden. Das heißt, eure Meinung wird gehört und sogar publiziert, natürlich nicht euer echter Name, also dahingehend anonym bzw. zumindest pseudonym. Also abonniert unseren Newsletter und macht gerne mit. Wir freuen uns auf eure Kommentare und die besten davon werden dann tatsächlich auch in den Artikeln aufgeführt. Ich verabschiede mich für heute. Hinterlasst gerne ein Like und abonniert unseren Kanal, falls noch nicht geschehen. Für Feedback jeglicher Art könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, in den Chat oder in unserer Telegram-Gruppe auf @btcechochat. Da könnt ihr auch Themenwünsche posten für den nächsten Invest-Podcast, Stefans Chart-Analysen, sind wir bei der Herbar oder HBAR, wie auch immer man es ausspricht. Genau, wir sehen uns ansonsten am Montag wieder regulär beim Invest, am Mittwoch dann Stefans Chartanalysen und am Freitag wieder, wie üblich, mein Recap. Wir freuen uns drauf. Ich verabschiede mich und heute tatsächlich endlich mal wieder mit grünen Kursen, wir haben es am Eingang gesagt. Und das muss man auch dazu sagen, ohne dass der gute Michael Saylor kaufen musste. Ich vermute zumindest nicht, dass er gekauft hat und ich frage mich eigentlich gerade, was er macht. Zum Glück beantwortet er uns das selbst. Ich verabschiede mich mit diesem Video für heute.
Bitcoin is hope, and I am prepared to do whatever it takes to spread Bitcoin to 8 billion people around the world. Good morning, here you go.
Thank you.
Bitcoin is hope. Have a good day.
Tja, Leute, Bitcoin is hope. Have a good day.